Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ACP-Podcast Inside Conflict mit Ursula Gammoff-Eberhardt. Die heutige Ausgabe fokussiert auf den Themenbereich Menschenrechte und Frieden. An dieser Stelle ein Danke an das österreichische Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten für die finanzielle Unterstützung dieser Aufzeichnung. Aufbauend auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 bekräftigte die Wiener Weltkonferenz 1993 die Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte. Die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz waren die Wiener Erklärung und das Aktionsprogramm, ein gemeinsamer Plan zur Stärkung der Menschenrechtsarbeit sowie die Einrichtung des Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte. 30 Jahre danach sind die Herausforderungen im Bereich der Menschenrechte wichtiger denn je. Trotz großer Errungenschaften bleibt die Erfüllung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgrund multipler Krisen weiterhin eine Vision. Menschenrechte werden oftmals zur Rechtfertigung von Spaltungen herangezogen. Zudem sind neue wichtige Aspekte hinzugekommen, darunter die Globalisierung, Migrationsbewegungen, die Digitalisierung und der Klimawandel und so einiges mehr. Doch ohne die Verwirklichung der Menschenrechte für alle kann es keinen dauerhaften Frieden und keine bleibende Sicherheit geben. Ich freue mich sehr, zum heutigen Gespräch einen langjährigen Begleiter des ACP begrüßen zu dürfen, den emeritierten Universitätsprofessor Werner Wintersteiner, seines Zeichens Experte im Bereich Friedenswissenschaften, Friedenserziehung, Friedenspädagogik, Menschenrechtserziehung, Global Citizenship Education, also ein großer Fundus, auf den Werner zurückgreifen kann. Und ich freue mich, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, lieber Werner.
Dankeschön, liebe Ursula.
Dann begeben wir uns gleich in das Thema und ich würde als Einstieg dich bitten, Menschenrechte aus deiner Sicht zu definieren. Also was ist deiner Meinung nach das Essentielle daran und wieso wäre es wichtig, dass Menschen über diese Rechte, die sie ja haben, über diese universellen Rechte, Kenntnis haben?
Ja. Gleich zum Zweiten, natürlich sollen Menschen über Rechte, die sie verfügen, Kenntnis haben, sonst können sie diese Rechte ja auch nicht wahrnehmen. Das Essentielle für mich ist die Anerkennung der menschlichen Würde. Das ist für mich irgendwie das Um und Auf. Und es heißt ja auch gerade einleitend im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist schon ein ziemlich starkes Statement und das ist irgendwie der Kern. Menschliche Würde und gleiche Rechte. Eine Beeinträchtigung der Würde des Menschen ist auch eine Verletzung der Menschenrechte, nicht nur individueller Rechte oder so. Es geht dann weiter in dieser Erklärung. Sie sind nämlich die Menschen mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Auch das ist natürlich richtig und wichtig, aber in diesen Formulierungen stecken auch einige problematische Konsequenzen. Einmal, was heute natürlich mit dem Abstand der Zeit auffällt, ist, dass hier von Brüderlichkeit statt von Geschwisterlichkeit die Rede ist, was zumindest in der sprachlichen Formulierung andeutet, eine gewisse Unterordnung des weiblichen Geschlechts, was man heute nicht mehr tolerieren würde. Und dann ist eigentlich auch der andere Satz, obwohl er nicht falsch ist, sagen wir so problematisch oder diskutierenswert zumindest, wenn es heißt, die Menschen sind mit Vernunft und Gewissen begabt, ja, so klingt das so, also eine klare Abgrenzung der Menschen von anderen Lebewesen, die eben vielleicht nicht mit Vernunft und Gewissen begabt sind und die daher auch keine Menschenrechte haben oder vielleicht überhaupt keine Rechte. So als ob Rechte nur den Lebewesen zustünden, die mit Vernunft und Gewissen begabt sind, wie wir Menschen von uns behaupten oder so. Also wir sollten daher, glaube ich, heute auch diesen Aspekt schon vom Beginn der Menschenrechtserklärung etwas kritisch sehen und sollten nicht nur über Menschenrechte reden, und man redet ja auch heute über andere Dinge, wie eben über Rechte der Tiere oder über den Schutz der gesamten Biosphäre. Wir sollten diese drei Bereiche als eine Einheit betrachten. Und wenn wir von Menschenrechten reden, sollten wir immer die Rechte anderer Lebewesen mit einbeziehen. Anders können wir auch die heutigen Themen und Probleme, die Herausforderungen, von denen du am Anfang gesprochen hast, gar nicht wahrnehmen. Vielleicht noch einmal zurück zur Würde. Denn historisch war es keineswegs so, dass die Menschenrechte immer mit Würde begründet worden sind. Im 18. Jahrhundert oder so zum Beispiel, also als diese Kodifizierung der Menschenrechte begonnen hat in der modernen Form, waren das eher naturrechtliche Überlegungen. Also die Neubestimmung über die Menschenwürde ist eigentlich etwas erst, das nach 1945 erfolgt ist unter dem Eindruck der Barbarei des Naziregimes, das den Menschen ja die Würde völlig abgesprochen hat. Und da wollte man ein starkes Statement machen, indem man die Menschenwürde zu einem politisch-rechtlichen Begriff gewandelt oder erhöht hat und zum Fundament von Rechtsordnung und zum Maßstab davon auch. Also das ist eigentlich der Punkt, wo die Menschenwürde ins Spiel gekommen ist. Und das ist, glaube ich, heute der Stand einfach. Ja. Die Würde ist also etwas, was den Menschen einfach gegeben ist, aber sie ist gleichzeitig auch ein Potenzial, das der Mensch entwickeln muss. Und insofern sozusagen auch der Hinweis natürlich auf den Verstand und auf das Gewissen sehr wichtig, um eigentlich die Menschenrechte also auch wirklich wahrzunehmen. Und das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie weit das Lebensumfeld der Menschen human ist sozusagen und ob das möglich ist, ein Leben in Würde. Damit kommt auch eine politische Dimension natürlich herein in diese Frage. Also der Mensch ist quasi angewiesen auf rechtliche Schutzgarantien und geeignete soziale Lebensbedingungen, um ein Leben in entsprechender Menschenrechte zu führen. Das ist der Punkt, wie dann über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 48 hinaus dann noch diese zwei Zusatzpakte, der sogenannte Sozialpakt und Zivilpakt, hinzugekommen ist, die eben das sicherstellen sollen.
Finde ich extrem spannend, vor allem, wenn ich jetzt einmal nur den Punkt Würde auf den reflektiere, weil Würde ist ja mitunter eines der ersten Dinge, die fallen, wenn Krieg passiert. Und das ist ja etwas, was im quasi Jubiläumsjahr, also 75 Jahre nach Erklärung der Menschenrechte und 30 Jahre nach dieser Wiener Konferenz, ja leider wieder sehr brandaktuell ist, Krieg nicht weit entfernt. Und das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Menschenrechte gelten ja sehr gerne als Grundlage für Frieden. Und es wird wohl kaum Friedensdeklarationen geben, die nicht sich zumindest auf die Menschenrechte berufen. Aber ganz unproblematisch ist das Verhältnis, dieses Zusammenspiel von Frieden und Menschenrechten bei genauerem Hinsehen eigentlich nicht. Weil manchmal, wenn man so in die Geschichte schaut, auch in die Jüngere, ist es ja unvermeidlich, Menschenrechte mit Gewalt durchzusetzen, beziehungsweise zumindest Menschenrechtsverletzungen mit Gewalt zu stoppen. Das heißt also, vermeintlicher Frieden wird zugunsten der Menschenrechte geopfert. Jetzt, wenn der Frieden unteilbar ist, wie es heißt, und die Menschenrechte universell, dann fragt man sich, gibt es dann doch irgendwie eine Ordnung in dem Ganzen? Ist irgendetwas davon wichtiger? Steht es höher auf der Agenda? Rechtfertigt es dadurch zum Beispiel, dass man Frieden, vermeintlichen Frieden, vermutlich eher negativen Frieden, aber dennoch bricht, um eben Menschenrechte durchzusetzen oder wieder zu verwirklichen? Wie siehst du das? Und die zweite Frage dazu wäre, umfassen die Menschenrechte eigentlich auch Menschenpflichten? Und welche wären das?
Ja, ich würde einmal so sagen, weil das menschliche Leben komplex ist, muss auch die rechtliche Fassung komplex und oft auch widersprüchlich sein. Das, was du angesprochen hast, ist nicht der einzige sozusagen Widerspruch. Es gibt den Anspruch, aller Rechte universell zu sein, und daneben gibt es aber extra noch Kinderrechte. Das ist ja auch irgendwie, wenn man es ganz streng sehen würde, auch ein bisschen ein Widerspruch, aber es spiegelt halt die Komplexität wieder, und dass es besser ist, hier dann doch spezielle Rechte für Kinder zu schaffen, auch wenn es klar ist, dass eigentlich die allgemeinen Menschenrechte natürlich für alle gelten, auch für die Kinder und so. Also das müssen wir mit dem leben, mit dieser Komplexität. Und man muss vielleicht schon noch einmal betonen, dass Frieden und Menschenrechte natürlich schon eng zusammengehören und dass Menschenrechte Frieden brauchen zu ihrer Verwirklichung, und dass Frieden Menschenrechte braucht. Sonst ist es irgendwie nicht Frieden. Die sind also sachlogisch miteinander sehr wohl verbunden, und es ist vielleicht auch ja ein typisches Symbol, dass der Friedensnobelpreis, der oft für Menschenrechtsaktivitäten vergeben worden schon ist, dass dieser Preis am Tag der internationalen Menschenrechte verliehen wird. Das ist eben der Tag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, gleichzeitig der Todestag von Alfred Nobel. Also da sieht man so auf symbolischer Weise bereits den Zusammenhang. Aber ja, es stimmt, es gibt Widersprüche zwischen Menschenrechten und Frieden. Und das drückt sich auch darin aus, dass es ja eine auch von der UNO anerkannte Schutzverantwortung gibt, die dann gilt für die, also eine Schutzverantwortung der Staatengemeinschaft in der UNO repräsentiert, für Fälle, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen erfolgen. Also Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das alles ist auch aus der Erfahrung mit der NS-Zeit natürlich entstanden oder so. Dieses Recht, das auf einem UNO-Kongress 2005 auch kodifiziert wurde, dieses Recht auf Schutzverantwortung, und zwar von fast allen Staaten der Erde eigentlich ratifiziert wurde auch, dieses Recht steht natürlich im Widerspruch bis zu einem gewissen Grad zur Frage der nationalen Souveränität, das ja kein Menschenrecht, aber ein Recht von Staaten ist. Und um diesen Missbrauch, der natürlich dann leicht entstehen kann, dass man das Recht, also dass die Verpflichtung einer Schutzverantwortung, ja, dass man diese Verpflichtung verwendet, um politische Ziele zu erreichen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, gibt es sozusagen bestimmte Regeln einfach, ja. Also die Regel der Prävention, die vorher da sein muss, die Regel der Verantwortung im Sinne von Reaktion und auch die Regel eines Wiederaufbaus. Dann gibt es noch spezielle Regeln in Bezug auf das, was man humanitäre Intervention nennt. Das wäre ein Teil von dem. Ich glaube, dass du besonders das angesprochen hast, ist aber eigentlich nur ein Teil der Schutzverantwortung, weil ja nicht immer gleich ein militärisches Eingreifen notwendig ist. Das ist auch das Problematischeste, weil das am leichtesten zu Misstrauen verführen kann, wo man sich ja dann fragen muss, wer hat denn das Recht zu intervenieren, wer entscheidet überhaupt darüber, wer hat vielleicht eigennützige Interessen bei dem Ganzen, oder was sind auch die unbeabsichtigten Folgen, wenn man an sich etwas macht, was sozusagen den besten Absichten erfolgt ist. Ja, also das muss man alles berücksichtigen, und dazu gibt es eigentlich auch 5 Regeln, die eingehalten werden müssen. An denen sieht man dann, ob hier sozusagen der Schutzverantwortung nachgekommen wird oder ob in Wirklichkeit hier ein Missbrauch der Menschenrechtsidee erfolgt. Und diese 5 Regeln wären, dass es eine legitime Autorität gibt, die eingreift. Und das kann eigentlich nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein. Dass sozusagen das vorrangige Motiv ist, eben tatsächlich Menschenrechtsverletzungen schwerster Art zu stoppen oder zu verhindern, dass es als drittes kein anderes Mittel mehr gibt, dass das Militärische nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden darf, dass viertens das militärische Mittel nur adäquat, also in der richtigen Proportion eingesetzt wird und letztlich, dass eine realistische Aussicht besteht, dass auch die erklärten Ziele der Mission erfüllt werden können. Alles das wären eigentlich Hindernisse für einen Missbrauch, aber wir wissen natürlich, dass auch das immer wieder missbraucht wird. Also das ist jetzt zu dieser Frage einmal diese Widersprüche. Ja, die Widersprüche bestehen und man kann nichts anderes tun, als zu versuchen, immer adäquat zu handeln, um letztlich wieder die Einheit von Frieden und Menschenrechten auch herzustellen.
Danke. Wir wissen beide, wie schwierig es ist, in einer Ausnahmesituation wie bewaffnete Konflikte oder Krieg eben genau Punkte einzuhalten, weil da hat man ja oft das Gefühl, dass einfach Vernunft gar nicht mehr regiert, zumindest nicht eine allgemein nachvollziehbare Vernunft, sondern dass dann oft andere Dinge in den Vordergrund treten. Das bringt mich eigentlich gleich zum nächsten Punkt. Und zwar hat 2003 ja was ganz Spannendes gegeben. Und ich würde das ganz gerne kurz zitieren. Und zwar war das ein Aufruf von Friedensnobelpreisträger und Trägerinnen und verschiedenen Persönlichkeiten aus aller Welt. Ich zitiere, Kriege müssen illegal werden. Wir sind der Überzeugung, dass Frieden eine unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung der Menschenrechte ist und fordern von den Vereinten Nationen das Recht auf Frieden in die Charta der Menschenrechte aufzunehmen. Staaten und Regierungen müssen darauf verpflichtet werden, Konflikte ausschließlich mit politischen Mitteln zu lösen, um das Recht auf Frieden zu leben, für alle zu verwirklichen. Wie siehst du die Forderung, Werner? Ich finde, sie hört sich ja recht fantastisch an sich an. Aber was hältst du davon, von dieser Forderung? Glaubst du, dass es sinnvoll wäre, ein Menschenrecht auf Frieden in die Charta aufzunehmen?
Unbedingt glaube ich das und habe mich auch selber in diese Richtung schon engagiert. Es ist ja erstaunlich eigentlich, dass in den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kein explizites Recht auf Frieden drin ist, wo doch das Ziel, die Aufgabe der Vereinten Nationen ist, wie es heißt, künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren. Also es ist offensichtlich so, dass hier politische Interessen waren, die das sozusagen nicht akzeptiert haben. Aber diese Forderung nach Menschenrecht auf Frieden beginnt nicht 2003 mit dieser Erklärung. Die beginnt also spätestens mit 1984, als die Mitgliedstaaten eine Erklärung zum Recht der Völker auf Frieden verabschiedet haben. Das war der Beginn oder im Vorfeld des Internationalen Jahr des Friedens. Und da steht zumindest da, dass es für jeder Staat die heilige Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Völker in Frieden leben können. Und es wird feierlich verkündet, dass die Völker unseres Planeten ein heiliges Recht auf Frieden besitzen. Das bleibt natürlich sehr vage und ohne jede Konsequenz. Und daher ist danach eine Unzufriedenheit auch entstanden darüber, dass der Frieden nicht stärker kodifiziert werden konnte von der UNO und auch nicht in eine Menschenrechtsdeklaration. Es hat sich dann unter der Ägide der UNESCO beziehungsweise unter der Ägide des dann schon ehemaligen UNESCO-Präsidenten Federico Mayor de Saragossa eine Initiative gebildet für ein Menschenrecht auf Frieden, eine sehr stark NGO-unterstützte Aktivität, die, sagen wir, ihre stärkste Verankerung auch in Spanien hatte, also in dem Land, wo Federico Mayor her ist. Und es hat dann einen Kongress gegeben im Jahr 2010. 2010 deswegen, weil das war das Ende der Dekade der Kultur des Friedens, die Federico Mayor ja noch eingeleitet hat. Nachher war er nicht mehr in der UNESCO. Und diese Konferenz in Santiago de Compostela hat so eine Bilanz gezogen dieser 10 Jahre Kultur des Friedens. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war auch auf dieser Konferenz und dort ist auch eine umfangreiche Erklärung, die Santiago-Erklärung zum Menschenrecht auf Frieden verabschiedet worden, die auch diese Erklärung der Friedensnobelpreisträgerinnen, die du erwähnt hast, von 2003 mit eingeschlossen hat. Und das war ein Teil dieser Initiative, die eben seit 1997 praktisch schon aktiv war. Und das ist eine sehr umfangreiche Erklärung, die ich auch sehr gut finde, in der detaillierte Rechten und Pflichten der Staaten sind, weit über den Bereich des Militärischen heraus. Also es gibt ein Recht auf Bildung für Menschenrechte und Frieden kommt da drinnen vor, Rechte für sichere und gesunde Umwelt, auch etwas, was natürlich heute noch aktueller wäre, Recht auf Abrüstung und auf Entwicklung. Und interessant sogar Recht auf Widerstand gegen alle Regime, die internationale Verbrechen begehen, Recht auf Wehrdienstverweigerung zum Beispiel und alle diese Dinge. Allerdings war offenbar der Widerstand gegen das Recht stärker als der Widerstand gegen die das Recht missachtenden Regime. Diese Erklärung wurde von der UNO nicht akzeptiert, also in dieser Form. Es ist allerdings, es hat dann also immer wieder Ausschüsse und Verhandlungen gegeben und im Jahr 2016 wurde eine Erklärung über das Recht auf Frieden zunächst vom Menschenrechtsrat der UNO verabschiedet und 2017 ist es dann auch in die Generalversammlung gekommen und wurde auch beschlossen. In der Generalversammlung gibt es ja keine, also reine Mehrheitsbeschlüsse. Bemerkenswert ist, dass alle 13 europäischen Staaten schon die vertreten waren im Menschenrechtsrat, dagegen gestimmt haben. Und bei der Generalversammlung haben eigentlich, also die USA sind überhaupt ferngeblieben, die europäischen Staaten haben gegen das Menschenrecht auf Frieden gestimmt, darunter auch Österreich und Deutschland. Also auch wir haben das nicht unterstützt, die Staaten Afrikas, Asien, Lateinamerikas, die Russische Föderation und die Volksrepublik China, alle haben für ein Menschenrecht auf Frieden gestimmt, das allerdings ein viel zahnloseres Menschenrecht ist, als das, was die UNESCO und die Santiago-Erklärung gefordert haben. Also es ist viel dünner und weniger verpflichtend. Also es ist eine Symbolpolitik in gewissem Sinn. Und es ist auch ein trauriges Symbol, dass die Staaten, die man normalerweise nicht unbedingt mit Demokratie im Inneren besonders in Verbindung bringt, dass gerade die das Menschenrecht auf Frieden unterstützt haben. Warum die westlichen Staaten derartig dagegen waren, dazu gibt es natürlich keine wirklich gesicherte Begründung oder so, das werden vielleicht Historiker genauer untersuchen können. Aber es gibt doch eine Anekdote, die ich noch erzählen möchte, die auch irgendwie bezeichnend ist. Im Jahr 1999, also schon am Beginn dieser ganzen Bewegung, hat ein US-Delegierter bei einer Diskussion eben, wo es noch gegangen ist, eigentlich um das um die Kultur des Friedens, ja, um diese Auseinandersetzung hat gesagt, Frieden sollte nicht in den Status von Menschenrechten erhoben werden, weil sonst wäre es ja sehr schwierig, Kriege zu führen. Das hat ein US-Delegierter wörtlich gesagt. Ob ihm das rausgerutscht ist, weil er so denkt, oder ob er im Gegenteil eigentlich damit ein bisschen zynisch und ein bisschen sarkastisch sagen wollte, wie es eigentlich steht. Das kann man jetzt nicht beurteilen oder ich kann das nicht beurteilen. Jedenfalls ist es vielleicht eine doch bezeichnende Aussage.
Definitiv und es bringt ja leider die Situation, die man immer wieder erlebt, auf den Punkt. Genau so ist es. Du hast jetzt im Zuge deiner Ausführungen das Wort Bildung erwähnt. Und ich denke, Menschenrechtsbildung ist ja einfach eine Möglichkeit und eine Notwendigkeit, das Wissen, und wir haben zu Beginn darüber gesprochen, warum ist es wichtig, dass Menschen über ihre Rechte Bescheid wissen, also dieses Wissen unter die Menschen zu bringen. Jetzt hat eben Menschenrechtsbildung das Ziel, Menschen dazu zu befähigen, die eigenen Rechte wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen, aber auch für die Rechte anderer aktiv eben einzusetzen. Es ist nicht nur ein, ich schaue nur auf mich, sondern ich schaue auch auf andere Ziel der Bildung. Und ich würde gern wissen von dir, wie siehst du die Relevanz von Menschenrechtsbildung an sich? Und auch, hast du eine Idee, würdest du sagen, die existiert recht flächendeckend in Österreich oder ist das irgendwie ausbaufähig? Und hast du vielleicht auch Ideen, wie man Menschenrechtsbildung besser in das Bildungssystem oder in die Gesellschaft hineinbringen könnte? Du kannst auch gerne Bezug nehmen auf deine Erfahrung von dem gemeinsamen Kurs, den wir durchgeführt haben, damals den Lehrgang zu Peace and Human Rights Education in Europa, der ja eine sehr gute Basis war, der sehr gut aufgebaut war und genau eben diese Verbindung gebracht hat zwischen Menschenrechtsbildung und Friedensbildung, Erziehung, Pädagogik. Also gerne auch zurückgreifen auf diese Erfahrung.
Ja, gerne, ja. Ja, also man muss sagen, die UNO selbst hat ja ein Weltprogramm für Menschenrechtsbildung schon 2004 entwickelt und das hat natürlich eine gewisse Wirkung gehabt. Österreich hat da durchaus eine Rolle gespielt. Ich denke speziell an dieses Grazer Zentrum, das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie, also Wolfgang Benedek, haben ja ein Handbuch zur Menschenrechtsbildung ausgearbeitet, das international eingesetzt wird, in verschiedenen Sprachen auch. Und ich denke, dass das schon eine ganz gute Basis auch gewesen ist. Das war, glaube ich, 2002, 2003. Und es ist bemerkenswert, dass dieses Bildungsanliegen Menschenrechtsbildung bei uns nicht nur auf der Homepage des Bildungsministeriums, also steht, sondern zum Beispiel auch auf der Homepage des Außenministeriums. Also es wird da durchaus von verschiedenen Seiten her öffentlich schon einiges getan, glaube ich. Was jetzt die konkrete Durchführung betrifft, sollte man vielleicht sagen, ja, auf der einen Seite, es ist tatsächlich ein Unterrichtsprinzip. Das heißt, es sollte wirklich in jedem Fach verwirklicht werden. Und das kommt mir vielleicht vor, dass das sogar noch wichtiger und möglicher ist als in anderen Bereichen, die alle mit politischer Bildung irgendwie zu tun haben. Also man kann zum Beispiel in der Biologie natürlich, wenn es um menschliche Würde geht und über den Menschen, kann man das irgendwie einbauen, genauso wie man dann auch die Rechte anderer Lebewesen einbauen könnte. Dass man das in Geschichte bringt, das ist irgendwie verständlich, oder in Geografie. Man kann das im Literaturunterricht machen, aber man kann es natürlich auch bei den Sprachen machen. Auch bei den Sprachen gibt es ja Bemühungen einer Kodifizierung eines Menschenrechts, Linguistic Human Right Bewegung, die irgendwie sich sehr dafür einsetzt, dass die Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind und die Menschen sozusagen dieses Recht behalten, diese Sprachen zu sprechen und weiterzugeben. Und das ist natürlich auch eine sehr brisante Frage in Bezug auf Migration und so weiter. Und das Problem ist natürlich, wenn bildungspolitische Entscheidungen getroffen werden, dass da nicht immer auf die Menschenrechte irgendwie geachtet wird. Ja? Also das muss man, glaube ich, auch hinzufügen. Wenn da zum Beispiel, was immer wieder aufgetaucht ist und jetzt bei der letzten Regierungskoalition des Landes Niederösterreich wiedergekommen ist, Kindern sollte verwehrt werden, das Recht, ihre Muttersprache selbst in der Freizeit, in der Schule zu sprechen, dann ist das eigentlich gegen die Menschenrechte. Also das ist ein Problem, wenn staatliche oder kommunale oder regionale Institutionen selber die Menschenrechte nicht verstehen oder so und dagegen handeln. Ja, also das ist einmal das eine, glaube ich. Das andere ist natürlich, dass Menschenrecht im Bildung im politischen, in der politischen Bildung im engeren Sinn stark eingesetzt werden sollte, aber nicht unbedingt als ein eigenes Thema neben allen anderen, weil das erstens die Lehrkräfte in Verzweiflung stürzt, sie müssen 17 verschiedene Sachen machen, sondern es sollte im Zusammenhang mit Friedenserziehung, mit politischer Bildung natürlich unterrichtet werden. Und es ist ja interessant auch, dass Menschenrechte genannt werden bei den SDGs, also bei den globalen Entwicklungszielen, beim Target 4.7, also beim Bereich Bildung, wo explizit Bildung für nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, das ja auch einen Menschenrechtsaspekt beinhaltet, Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Global Citizenship, Wertschätzung kultureller Vielfalt, auch wieder etwas, wo die Menschenrechte ja direkt hineinspielen, dass diese Dinge alles als eine Einheit betrachtet werden. Und als solche, glaube ich, sollten sie unterrichtet werden. Und da, glaube ich, ist die Unterstützung durch die SDGs natürlich auch etwas sehr Positives. Ja. Vielleicht sollte man noch sagen, dass man unterscheiden sollte, dass die Menschenrechtsbildung und das Menschenrecht auf Bildung. Und auch das Menschenrecht auf Bildung gehört ja zu diesem Komplex dazu. Und es ist kein Zufall, dass bei den SDGs Kapitel Bildung die ersten 6 Punkte tatsächlich ja das Menschenrecht auf Bildung durchdeklinieren und verschiedene benachteiligte Gruppen adressieren und die Verbesserungen einfordern. Und erst Punkt 4.7 ist dann sozusagen Menschenrechtsbildung im engeren Sinn zusammen mit Sustainable, also nachhaltige Entwicklung und ähnlichen Dingen. Ja. Und wenn du jetzt auf den Lehrgang ansprichst, den wir damals durchgeführt haben, einen UNESCO-Lehrgang, eben UNESCO als Champion der Menschenrechte und der Friedenspädagogik, der europaweit angeboten wurde, so war natürlich der Gedanke Human Rights in Europe nicht so gemeint, dass jetzt Europa also besonders hervorgehoben wird als Menschenrechtschampion, sondern als Handlungsort derer, die an dem Kurs teilgenommen haben. Und da war, glaube ich, auch das, was ich vorher angesprochen habe, entscheidend, dieser Versuch der Integration von Menschenrechten mit Friedenserziehung. Und das beste Beispiel für mich war die Tatsache, dass wir als eine der Hauptreferentinnen, die Professorin der Columbia University, Betty Weirden, gewonnen haben, die in ihrer ganzen Persönlichkeit und in ihrer gesamten Wirken eigentlich Feminismus, Menschenrechtsbildung, aber auch schon ökologische Fragen, Global Citizenship Education und Friedenserziehung gebündelt hat, besonders zum Beispiel in ihrem Buch Comprehensive Peace Education, also das Comprehensive, das Verbindende, das diese Gesamtarbeit, das ist eigentlich vielleicht auch die wichtigste Erfahrung gewesen dort, dass man das verbinden kann und wie man es soll. Und das wurde dann durchdekliniert in vielen verschiedenen Bereichen.
Das war eine wunderbare Erfahrung und ich kann mich noch gut erinnern an die engagierte Teilnahme der Teilnehmenden aus ganz Europa, von Nord bis Süd, von West bis Ost und der vielen Ideen, wie du vorher erwähnt hast, wie kann man Menschenrechtsbildung, Friedenserziehung im Schulbereich zum Beispiel an junge Menschen weitergeben, eben nicht als eigenes Fach, sondern in allen möglichen Fächern, wo es einfach Thema ist. Und ich denke, es gibt ja auch sehr gute Materialien mittlerweile, wo auch niemand mehr Angst haben muss, dass er selbst nicht Expertin genug ist, sondern die man einfach verwenden kann, damit eben das Wissen um die Menschenrechte recht breit in die Bevölkerung kommt.
Ja, also, nicht nur das Wissen vielleicht, sondern auch irgendwie die Agency, also die Selbsthandlungsfähigkeit. Und ich denke, es ist nicht unwichtig, dabei auch problematische Aufgaben sozusagen zu stellen. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Seminar zum Beispiel das Land Bolivien hergenommen habe, wo das Menschenrecht dass Kinderarbeit verboten wird, völlig anders gesehen wird. Und wo man gesagt hat, wir müssen eigentlich die Kinderarbeit dadurch sozusagen, die es bei uns gibt, einfach als eine soziale Realität, wir müssen sie quasi legalisieren und mit strengen Auflagen versehen. Wir müssen die Rechte der arbeitenden Kinder stärken und nicht, bei uns hat es keinen Sinn, auf ein Verbot der Kinderarbeit hinzugehen. Das ist äußerst kontrovers international aufgenommen worden. Bolivien hat es dann auch wieder unter dem Druck der Öffentlichkeit oder der internationalen Öffentlichkeit wieder abgeschafft. Und es hat sich eigentlich gezeigt, dass die Kinderarbeit dann auch wieder gestiegen ist sogar. Also man muss also da wirklich sehr genau hinschauen und man muss wieder mal mit Widersprüchen leben. Und das mit Widersprüchen zu leben, das ist auch etwas, was man den Lernenden nicht ersparen darf, sondern man muss die Problematik und die Dilemmata auch der Menschenrechte in der Menschenrechtsbildung abbilden. Also die müssen das dann diskutieren und müssen von sich aus zu Lösungen kommen, wie sie das sehen. Das scheint mir irgendwie ein wichtiges Prinzip. Das gilt allerdings nicht nur für die Menschenrechtsbildung natürlich.
Stichwort Widerspruch bringt mich eigentlich gleich perfekt zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn man jetzt die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen anschaut, dann fällt ja auf, dass Länder mit zweifelhaftem Ruf, was die Einhaltung der Menschenrechte betrifft, ja immer stärker als Vermittler jetzt auftreten, diese Rolle für sich entdeckt haben. Sie versuchen, die Rolle, die früher Länder so klassisch wie Österreich, wir sehen uns ja immer sehr gerne als neutrales Land, das ja das perfekt könnte, also ausgefüllt haben, plötzlich sind da eben andere Länder, die da an vorderster Front stehen, sich einbringen, die Gespräche ermöglichen. Es ist trotzdem ein bisschen ein Dilemma, in dem man sich da befindet, habe ich das Gefühl, weil es sind eben oft Länder, die wo ganz klar ist, dort werden Menschenrechte missachtet, wo das einfach nicht erst großmächtig untersucht werden muss, das weiß man. Und ich frage eigentlich dich, wie siehst du das? Das ist ein Dilemma, müssen wir damit leben? Ist es das wert, dass man einfach sagt, ja, aber es ist wichtig, damit eben in einem Krieg vermittelt wird? Wie soll man mit der Situation umgehen? Ist ja eine nicht ganz einfache.
Wirklich eine sehr verzwickte Sache und ich glaube, da muss man verschiedene Dinge sagen und auch vielleicht auseinanderhalten. Zunächst einmal, wenn autoritäre Staaten als Vermittler aktiv sind, dann sollte man vielleicht als erstes fragen, warum sind denn wir nicht aktiv? Wo bleiben wir denn? Wo bleibt ein Anspruch als neutrales Land, klein, aber eine Friedensgroßmacht zu sein? Warum geschieht da nichts? Beziehungsweise warum wurde nicht vorher auch genug Expertise bei uns aufgebaut? Warum wurden einschlägige NGOs oder Thinktanks nicht unterstützt, dass sie da hier jetzt was leisten können? Warum fehlt es da an Expertise und an Glaubwürdigkeit? Da muss Österreich ja mal oder müssen die demokratischen Staaten auch ein bisschen mehr Selbstkritik leisten. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, dass wir in der Welt agieren, so wie wir wollen, dass die Welt ausschaut. Wir müssen in der Welt agieren, so wie die Welt ist. Und wenn wir jetzt nur mit lupenreinen Demokratien sozusagen unsere Welt gestalten und mit den anderen jeden Kontakt abbrechen würden oder so, da würde irgendwie sehr wenig da sein und das wäre gar nicht möglich oder so, ja. Also wir müssen irgendwie auch akzeptieren, dass wir auch in der internationalen Konfliktvermittlung auf Staaten angewiesen sind, die selber nach sehr problematischen Spielregeln regiert werden einfach. Und denken wir aber nur, dass es ja offenbar genauso funktioniert. Denken wir an die Türkei, die das Getreideabkommen mit Ukraine und Russland gemacht hat. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Denken wir an Katar und seine Vermittlung bei der Befreiung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas, wäre nicht anders möglich gewesen. Das heißt, ein Staat kann innenpolitisch repressiv sein und außenpolitisch in der einen oder anderen Frage sogar konstruktive Konfliktarbeit betreiben. Und er kann sich in der einen oder anderen Frage auch gerechtfertigt gegen die Politik der Großmächte stellen und gleichzeitig selber imperialistisch sein. Wie zum Beispiel die Türkei, die ja in vielen dieser Punkte recht hat und gleichzeitig die Kurden in Syrien und Irak verfolgt, was an sich schon ziemlich verbrecherisch ist und dabei natürlich auch noch die Souveränitätsrechte dieser Staaten missachtet. Es ist völlig widersprüchlich und es ist eine Tatsache. Auch die Tatsache, dass die Volksrepublik China jetzt eine Versöhnung, kann man sagen, im Nahen Osten zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt hat, ist etwas sehr Positives. Und ich sehe auch den chinesischen Vorschlag in Bezug auf die Ukraine. Es ist ja kein konkreter Vorschlag, sondern eine Prinzipienerklärung, die eigentlich der UNO-Charta entspricht, etwas sehr Positives. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man das chinesische Regime also nicht nur gegenüber nationalen Minderheiten, sondern auch gegenüber der eigenen Mehrheitsbevölkerung, der Han-Chinesen, was ziemlich repressiv einschätzen muss. Ja, das ist eine Tatsache. Ja. Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt. Um Kriege zu beenden, um Spannungen abzubauen, um Diktatoren letztlich irgendwie zur Abdankung zu bringen, also immer dann, wenn es darum geht, Konfliktvermittlung zu machen, ist das immer ein Gespräch der Feinde, um es mit Friedrich Herr zu sagen. Konfliktbearbeitung funktioniert halt immer so, dass politische Gegner miteinander ins Gespräch kommen und auch wenn sie Gegner bleiben, vielleicht dann doch aufhören, das in kriegerischer Weise auszuhandeln. Manchmal kriegen die dafür sogar den Friedensnobelpreis wie Kissinger und Le Duc Tho im Vietnamkrieg, wobei man natürlich auch sagen kann, ja, es kriegen dann gerade die den Nobelpreis, die ganze Zeit für den Krieg eingetreten sind. Ja, aber es ist eine Grunderfahrung auch jeder Konfliktarbeit. Man muss ja dann auch gerade mit den Hardlinern arbeiten, weil wenn man nur mit den sogenannten Tauben, die für den Friedenswehren arbeitet, würde diese ausgehandelten Vorschläge nicht halten, da würden die Hardliner als Spoiler auftreten. Das heißt, als diejenigen, die aus eigennützigen Gründen das Ganze wieder zu Fall bringen würden. Also es bleibt uns irgendwie nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Aber deine Frage hat ja noch eine weitere Dimension. Wenn du fragst, also müssen wir nicht irgendwie reagieren darauf? Wie soll man denn da auf das eingehen? Ja, da ist jetzt wieder ein Punkt, das finde ich sehr wichtig, also auch unabhängig von der internationalen Konfliktrolle, die diese Staaten spielen. Wir müssten natürlich Menschenrechtsverletzungen immer wieder thematisieren. Auch da kann man sagen, Österreich zeichnet sich dann nicht durch eine besondere Vorreiterrolle aus. Denken wir nur an das Verhalten zu Afghanistan, als der Moment war im August 2021, als es schon klar war, die Taliban, also die USA ziehen sich zurück, die Taliban marschieren viel schneller vor, als man glaubt. Bald werden sie vielleicht auch die Hauptstadt erobern und das haben sie ja dann auch sehr leicht, also die sind ihnen zugefallen, kann man sagen, ja. Noch in diesem Moment hat Österreich sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen und hat gesagt, wir werden die Abschiebungspolitik weiter betreiben. Ja, also in ein Land, wo ganz offensichtlich Menschenrechte verletzt werden. Nicht nur, dass man das nicht kritisch angesprochen hat, man hat auch noch sich darüber hinweggesetzt und hat Menschen ins Unglück getrieben auf diese Weise. Ja, und das hat so weit geführt, dass dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Abschiebung aus Österreich dann gestoppt hat, wenigstens zeitweilig. Und erst Österreich sich dann nach so einer internationalen Entscheidung gebeugt hat. Ja, Oder denken wir an die Abhängigkeit Österreichs und nicht nur Österreichs vom russischen Erdöl. Auch ein Land, das nicht für seine Menschenrechte berühmt war, auch nicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Denken wir nur an die peinliche österreichische Außenministerin und an die unzähligen, was vielleicht noch viel peinlicher ist, Verflechtungen österreichischer Politiker oder Ex-Politiker oder Wirtschaftstreibenden mit dem Putin-Regime. Ja, also die Menschenrechte scheint niemand irgendwie interessiert zu haben. Ja, also offensichtlich ist dieser Zusammenhang zwischen Innen- und Außenpolitik, wie du ihn angesprochen hast, müssen wir vielleicht sogar umdrehen. Es geht nicht nur, dass wir Menschenrechtsverletzungen im Inneren bei manchmal konstruktiver Außenpolitik als problematisch empfinden müssen, sondern auch Länder, die innenpolitisch sich an die Menschenrechte halten, eine Außenpolitik oft betreiben, die diese Prinzipien missachtet. Auch das müssen wir, glaube ich, kritisieren. Und da muss sich Österreich, glaube ich, noch sehr an der Nase nehmen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass es einfach wichtig ist, genau drauf zu schauen und nicht, wie es halt ganz leicht passiert, man sitzt in seinem Elfenbeinturm und schaut auf andere herab und sagt, die machen gewisse Dinge schlecht, es gibt wohl, wie im Volksmund, immer genug vor der eigenen Haustür zu kehren, sei es intern oder extern. Ich möchte jetzt gerne zum Abschluss, weil wir haben jetzt doch sehr viele Herausforderungen besprochen, der Vergangenheit, der Gegenwart und wohl auch der Zukunft. Ich hätte gern zum Schluss mit dir gemeinsam drauf geschaut, was sind deiner Meinung nach so die größten Errungenschaften der letzten 30 Jahre, wenn wir jetzt schauen, seit dieser Wiener Weltkonferenz. Und was glaubst du, sind die größten Herausforderungen aktuell? Und wenn du so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen würdest, so einige Punkte bitte.
Schwierig, ja. Man kann eher die Vergangenheit voraussagen als die Zukunft. Das ist immer so. Ja, also ich halte mich daran, es hat ja eine Konferenz jetzt in Wien gegeben, anlässlich der 30 Jahre. Und letzten September hat da diese Konferenz in Wien eine Bilanz gezogen. Und diese Bilanz ist ja auch in vielen Beziehungen sehr positiv. Dass man sagt, also das war eine entscheidende Weichenstellung in Wien. Das hat schon einiges bewirkt. Natürlich die politische Realität, die seither eingetreten ist, mit verschiedensten Kriegen, brutalen Menschenrechtsverletzungen und so weiter, hat das Ganze sehr zurückgeworfen. Kein Zufall, dass dann auch der Gastgeber, also praktisch die Wiener Menschenrechts, der Direktor des Wiener Menschenrechtszentrums gesagt hat, wir müssen den Geist der universellen Menschenrechte wiederbeleben. Also das Wort wiederbeleben hat er verwendet. Und was, glaube ich, sehr wichtig war, dass hier auch, wie ich ganz eingangs gesagt habe, man die Ausweitung der Menschenrechte irgendwie berücksichtigen muss. Und das ist jetzt sozusagen auch die Perspektive. Also den Klimawandel hinzufügen, die Frauenrechte und Minderheitenrechte sowieso, auch Fragen der künstlichen Intelligenz stellen neue Rechtsfragen und so. Alles das ist praktisch jetzt sozusagen ins Visier genommen und eine starke Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure, das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend oder so. Ja, Volker Türk, der ja auch aus Österreich stammt und UN-Hochkommissar für Menschenrechte ist, hat da gesagt, dass er sieht, dass die Texte, wie sie geschrieben wurden, also die Wiener Deklaration, tatsächlich sehr positiven Wandel immer wieder gebracht hat. Und Bewegungen wie Black Lives Matter, MeToo-Bewegung, Fridays for Future, indigene Bewegungen, alle das sieht er gestärkt auch durch die Menschenrechtsaktivitäten. Also es hat schon eine Bedeutung. Allerdings, man muss wirklich immer wieder den Geist beleben und man muss immer wieder dafür kämpfen, ja. Und ich denke, dass daher auch die Frage des Krieges immer wieder angesprochen werden muss, weil Krieg eigentlich eine der schlimmsten Formen der Menschenrechtsverletzung überhaupt ist. wobei es dann noch die Steigerung der Kriegsverbrechen im Krieg gibt. Aber Krieg an sich sehe ich auch als Menschenrechtsverletzung oder als Menschenrechtsstörung. Ja. Und jeder Krieg führt irgendwie früher oder später zu Kriegsverbrechen, wie wir das ja jetzt leider sehr deutlich an vielen Beispielen vorgeführt kriegen. Und insofern denke ich, wir müssen wirklich alles tun, um Kriege zu vermeiden, die Institution Krieg ächten und illegalisieren, so wie das mit der Sklaverei ja im Prinzip gelungen ist. Nur so können wir der internationalen Einhaltung der Menschenrechte näher kommen. Das sehe ich also als den entscheidenden Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Frieden.
Lieber René, ich danke dir vielmals. Ich würde sagen, es waren unglaublich viele Punkte drinnen, die es gilt, weiter zu diskutieren, auch wenn dieses Jubiläumsjahr sozusagen verstrichen ist, um eben von vielen Seiten und in vielen Aspekten die Menschenrechte immer wieder zu beleben und mit Leben zu erfüllen auf so vielen Ebenen und in eigentlich allen Bereichen, die unser Leben betrifft. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für deine Ausführungen. Und ich würde sagen, wir diskutieren weiter drüber und bedanke mich.
Sehr gerne. Dankeschön und danke für eure Arbeit für Menschenrecht und Frieden.
Danke, Werner.